Ja, wir haben ja unsere Kultur, wir sind noch offiziell ein christliches Land. Wir haben die Bundesverfassung, die mit dem Namen Gottes anfängt. Wir haben es in den Landeshinnen immer schön. Wir haben überall noch Kirchen, die markant sind. Und vieles andere, was uns auszeichnet, da ist christliches Land. Aber wenn wir ein bisschen anschauen, dann verblasst das schnell einmal. Wenn wir Weihnachten anschauen, dann ist das ein riesen Aufwand, vor allem wirtschaftlicher Art. Wird Betrieb gemacht, wird eingekauft, verkauft und gemacht und verdient. Und ich bin überzeugt, wenn man aus Weihnachten kein Geschäft könnte machen, ein wirtschaftliches Geschäft, dann ging das still über die Bühne, wie der Auffahrtszug gegangen ist. Weil man so ein Geschäft machen kann, darum sind da Lichter und so, dass die Stimmung aufhebt und die Musik und dies und das. Und man merkt in den Jahren immer mehr, es wird nicht mehr von Jesus Christus geredet an Weihnachten, sondern es ist ein Fest von der Liebe, von der Familie, vom Austausch, vom Zusammensein. Es wird alles psychologisiert und so weitergegeben. Ostern. Da kann man mit Ostereier und Süßigkeiten noch einiges machen. Und mit Ostereier suchen und finden gibt es auch noch. Aber es ist schon ein rechter Abstieg. Es ist nicht mehr der Wirbel, wie durch die ganze Adventszeit bis Weihnachtszeit ist. Dann kommt die Auffahrt. Für die meisten verständnislos. Auffahrt, was soll da aufgefahren werden? Und dann haben die Deutschen noch den Vatertag. Da kommt dazu, was ist jetzt mit dem Auffahrt und Vatertag zusammen und so weiter. Die Hauptsache, man hat ein verlängertes Wochenende, man kann in den Süden runter und es geht gut so. Und Pfingsten ist da auch viel mit, weil man ein Geheimnis. Auch in den christlichen Gemeinden lang war eine Angst um den Heiligen Geist, dass man da nichts Falsches macht. Heute ist man da eher freier mit Experimentieren, ist das neu ganz aufgekommen. Wir müssen mit dem Heiligen Geist experimentieren. Aber in der Umwelt, in der Umgebung, hat man auch wenig Bezug. Man hat gern einen Spitznamen für den Heiligen Geist oder so etwas Komisches aussagen. Wir hatten einen Lehrer, der hat vor 50 Jahren, oder es ist schon etwas mehr, 55 Jahre, als wir in der Schule waren, jemand hat eine Antwort gegeben, die nicht so stimmig war und begreiflich. Und von ihm, so ein bisschen spöttisch, hat er das der Heilige Geist eingegeben. Denkt, du bist ein Witz, ein Scherz. Und irgendwie damit, dabei ist es etwas ganz Wichtiges, ganz Heiliges dabei. Eins ist sicher, ohne Pfingsten gibt es kein geistliches Leben, auch kein Gemeindeleben, das ist klar. Aber vorweg noch kein geistliches Leben. Weil geistlos heisst auch in unserem Körper innen leblos. Wenn wir keinen Geist mehr haben, keine Persönlichkeit mehr haben, wenn die weg ist, dann lebt der Körper nicht mehr. Und so ist es auch mit der Gemeinde Jesu. So ist es auch mit dem einzelnen Gläubigen. Wenn der Geist Gottes nicht mehr da ist, ist geistlos, ist leblos. Und dann ist Friedhofsruhe. Und manchmal ist verdächtige Friedhofsruhe da. Man hat irgendwie noch den Antrieb von verschiedenen anderen Sachen und tut sich da drin schaffen und machen. Und es geht etwas, aber da innen ist leer. Friedhofsruhe. Ohne Pfingsten kein geistliches Leben. Darum nehmen wir bei uns klare Sachen, mal Inventur in unserem Leben rein, wo und wie ist der Heilige Geist? Ist überhaupt der Heilige Geist oder habe ich nur aus Bemühen ein bisschen frommen, guten Christ gespielt? Dann möchte ich fest und mutig den Weg heute anfangen. Heute an diesem Tag, wenn ich darf erleben, dass ich mich reinigen lasse durch das Blut Jesu, dass ich Christus in mein Leben aufnehme nach Johannes 1,2 und er in mir kommt wohnen, kommt nach Römer 5,5 wird der Heilige Geist in mein Leben ausgossen werden. Und dann sind wir das Kind Gottes und dürfen voll dabei sein. Und das wäre gerade schön, wie das auch heute, am Tag, am Pfingsten, dürfte passieren. Jesus hat kurz, bevor er in den Himmel gegangen ist, den Jünger gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Judäa, Galiläa und bis an das Ende der Welt. Bis in das Hemmittal, wo ich aufgewachsen bin. Und darum stehe ich da. So ist es. Ja, wenn wir so dürfen zum Herrn kommen, sind wir wirklich dabei und merken, Gott wohnt in uns. Er ist nicht irgendwo. Er wohnt in uns, in unserer Persönlichkeit. Denn es heisst in 1. Korinther 12, 13, wir sind durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Das heisst, Taufe ist so ein Sieferliebe. Darum hat man nach der Wiedergeburt gleich drauf die Menschen getauft, dass das auch äußerlich ist dargestellt worden, was innerlich passiert ist. Innerlich ist auch der Mensch eingetaucht in die Gegenwart Gottes. Und Gott ist auch in sein Leben eingetaucht. Das ist eine Wechselbeziehung. Das sehen wir da immer auch noch im Neuen Testament weiter. Christus in uns und wir in Christus. Immer diese Wechselbeziehung, die sich ergänzen, wo das einmal von der menschlichen Seite beschrieben und dann wieder von der göttlichen Seite. Und das macht es da bei uns auch. Und so wollen wir wirklich weiterfahren und mit ihm den Weg gehen. Gott will in uns innen. Das ist etwas ganz Besonderes an uns, bei uns Christen, heute, gegenüber den anderen Religionen. Die anderen Religionen haben Gott weit weg. Mohammed ist irgendwo Allah weit weg und schaut von oben und diktiert und so weiter. Und auch in den anderen Religionen. Und bei Christus, bei Gott, ist es am liebsten, dass er bei den Menschen und dann schlussendlich kommen wir noch darauf zu sprechen, im Mensch innen ist. Darum hat ja Gott, ist Weihnachten so wichtig, Gott seinen Sohn in die Welt hineingeschickt, als Sohn Gottes, als Teil Gottes, als sein Herz. Für mitten unter den Menschen zu sein, für mitten unter den Menschen etwas Neues anzufangen. Und das will er mit uns machen. Er hat sich personifiziert als Mensch, er hat Menschengestalt angenommen, ist in unsere Niederkeit hineingegangen und hat 30 Jahre ganz bescheiden, zurückgehalten, als treuer Diener beim Vater gearbeitet, bis er nachher in den Dienst eingestiegen ist und 3 Jahre einen enorm vollmächtigen Dienst da hat. Und wir dürfen leben, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder Advokat geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Johannes 14, 16. Er hat gesagt, ich werde bitten, dass Gott euch dann noch etwas zusätzlich zu mir wird geben. Ich bin einer von dreien. Wir können jetzt die Trinität Gottes, die Dreifaltigkeit Gottes nicht länger anschauen, aber es sind 3. Und doch ist es 1. 3 Götter und doch 1 Gott. Das ist ein Geheimnis. Das können wir mit unserem Verstand nie ganz erfassen. 1. Es ist 1 Gott. Du sollst einen Gott anbeten, steht deutlich im Alten Testament. Und das bleibt so. Und mit Jesus Christus, somit, wo auch von Ewigkeit her war, und mit dem Heiligen Geist, der auch von Ewigkeit her war, gibt es nur 3 Sachen, 3 Faltigkeiten. Das ist eigentlich eine Rundung mit 3 Abschnitten, wo jeder zur Rundung passt und merkt, das ist das gesamte Sinn. So haben wir 3 und 1 immer gleichzeitig. Und alles ist Gott. Ja, und dann möchte ich unsere Welt erobern. Gott möchte durch den Heiligen Geist in uns ein Feuer anzünden. Wir haben ein sehr schönes Lied gesungen. Die israelische Melodie. Zünde an ein Feuer. Herr im Herzen mir. Licht, löge es brennen, liebster Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. Nicht da, fertig. Ja, er ist da, er möchte brennen. Nimm mein Leben, Jesu, hier, dir übergebe ich es für und für. Ist da und dann möchte ich in uns etwas tun. Er hat uns der Beistand, der Advokat, Gottes Willensvollstrecker in unser Leben hineingegeben. Der Willensvollstrecker, der hier in der Welt kommt, das kann vollstrecken, was Gott abgesehen hat. Das ist nicht eine menschliche Erdingung, sondern und wir sind nicht die, die über den Heiligen Geist verfügen, die er einfach meine Wünsche erfüllen und machen kann. Sondern er ist der kommt, hier kann regieren und kann wirken. Die Kommunisten haben ja wollen den neuen Mensch machen. Mit der neuen Gesellschaft. Und sind kläglich gescheitert. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Warum? Weil sie den Egoismus, der im Menschen innen ist, nie können besiegen konnten, weil der ist stärker war. Und sie sind nicht weitergekommen. Und das heisst, in mir innen, auch im Gläubigen, ich habe noch ein Lieb. Ich habe noch eine Persönlichkeit. Und das Ego ist auch noch da. Aber es kann nur ausgeschaltet werden, indem dass eine größere Macht, ein stärkeres Gesetz als das alte Gesetz in meinem Leben hineinkommt und ich kann das mit dem wirklich dafür und erleiden. Hey, wir vor ein paar Wochen mal, als wir Römer 7 und Römer 8 geredet haben, miteinander besprochen. Denn das Gesetz des Geistes, das Leben schafft, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz Gottes hat mich, die, frei gemacht. Aber es muss in mir innen sein, in meinem Leben innen. Gott muss in mir innen wohnen. Und dann macht er wirklich eine ganze Sache. Und so können wir wirklich den neuen Mensch durch Jesus Christus machen. Nicht wie beim Kommunismus, wo man es von Gewalt von außen her hat irgendwie wollen arrangieren, sondern dass der Mensch von innen aus erneuert wird. Dass Gottes Geist in uns innen kommt und wir frei werden von Krampf. Wir haben immer das Gefühl, ja, ich sollte noch mehr, müsste noch mehr, Gott ist doch nicht zufrieden und so. Das Jammern, das hat Gott nicht gern, weil es nichts bringt. Es bringt bei mir nur Schuldgefühl. Und diese Schuldgefühle sind nicht von Gott. Sondern, dass ich dem Heiligen Geist Raum gebe, dass er mich erfüllen kann. Und ich darf erleben, dass nicht ich, wie es Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir und wirkt das innen. Und das dürfen wir wieder, immer wieder neu erfahren und erleben. Und so wollen wir weitergehen zu Gottes liebster Platz. Er wird ja auch als der Parakletos genannt, der Heilige Geist. Der Parakletos auf Latinisch Advocatus, wo er unser Advokat ist. Er ist der Fürsprecher. Oder im 1. Korinther 14,3 sagt, er ist Erbauung, er ist Ermahnung und er ist Ermutigung. Alles drei schöne, positive Sachen, die uns wohltun. Er erbaut mich. Ich muss mich nicht machen, ich kann mich nicht stärker machen. Oh, ich bin schwach und muss mich halt zusammenreißen und stark sein. Nein, der Heilige Geist ist meine Kraft. Zum Glück. Ich weiss das in meiner grossen Schwachheit, nach innen und außen aufgrund von meiner chronischen Tumorkrankheit. Ja, er ist der Bauig, er baut auf, er ist auch der Mahnung, er motiviert mich vorwärts zu gehen, mit dem Herz zu wirken. Er ist auch die Mutigung, wenn ich müde bin, wenn ich den Hänger habe, kommt er und ermahnt mich oder ermutigt mich und sagt, stand auf, gang weiter und wird mit mir sein. Und so ist er der Gottes liebste Platz in unserem Leben. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Du hast immer am Abend, wo die Kühle kam, ist, wo es am angenehmsten war, auch am romantischen, schon dort zumal, haben scheinbar auch Gefühle eine wichtige Rolle gespielt. Ist Gott die Art Garten gekommen, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Das muss so richtig der Höhepunkt des Tages sein, für beide Seiten. Und die schöne Seiten. Und wie lange das gegangen ist, ob Tage, Monate, Jahre, das weiß niemand, wie lange das die Zeit im Paradies schlussendlich ist. Und dann kommt der grosse Einbruch von der Sünde. Und was heisst, Gemeinschaft geht auseinander. Sie werden getrennt von Gott und der Mensch ist für sich alleine mit seinen Problemen und muss schlussendlich zum Garten raus. Aber Gott geht nicht auf. Er hat ja die Urabsicht gehabt, schon dort im Garten Gethsemane, dass wirklich im Garten von der Neuschöpfung, der Gethsemane kommt dann später, hat er die Urabsicht gehabt, wirklich mit den Menschen die Gemeinschaft zu brauchen und zu haben. Und dann schon später im Volk sagt er in 3. Mose 26, ich will meine Wohnung unter euch machen und will euch nicht verwerfen. Ich will unter euch wandeln und will Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Etwas Wunderbares, was Jesus hier sagt. Ich will mitten unter uns sein. Da mit drinnen, wie wir es heute Morgen erleben dürfen. Das ist die Urwunsch, die Urabsicht. Und das ist schon dort im Alten Testament, wo noch vieles so distanziert war, kommt das Uralige Gottes vom Heiligen Geist gewirkt zu den Menschen, die sagt, ich will mit euch zusammen sein. Und der Name Yahweh, der sehr oft im Alten Testament vorkommt, sagt ja auf Deutsch, ich bin dir alles, was du nötig hast. Ich bin der ich bin. Ja, Yahweh. Der wunderbare Gott sagt, schon mein Wesen, mein Ausdruck, meine Bestimmung, meine Benennung heisst, ich will bei dir sein und dir das geben, was du nötig hast. Er weiss es. Ich muss ihm, denke ich manchmal, wenn ich so in der Not zu ihm komme, ach, zum Glück gar nicht alles aufzählen. Er weiss es. Ich kann kommen, kann es ausbreiten, sagen, Herr, du weisst es. Nimm's an. Erfülle meine Schwachheit, meine Leere, meinen Hohlraum, dass es von dir erfüllt wird. Und dann haben sie es dürfen leben, die Israeliten in der Stiftshütte, später dann im Tempel, dass Gottes Gegenwart mitten unter ihnen gekommen ist. Und dort sind sie eben schon ein besonderes, ein heiliges Volk gewesen. Weil all die anderen Völker haben das nicht gehabt. Die haben Gott über sich und irgendwo gehabt. Aber Israel hat der Gott gewohnt in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, in der Bundeslade innen. Aber immer noch eine Entfernung von Gott. Der Hohepriester hat nur einmal pro Tag die Stiftshütte ins Allerheiligste unter ganz bestimmte Vorkehrungen mit dem Blut und mit allem dürfen gehen. Und die Priester haben immer wieder da vorne geopfert und für das Volk da. Ja, das war für die Israeliten ein besonderes, das Festtag da, Allversöhnungstag. Und dann immer auch der Opfer der Priester. Aber was ist zwischen ihnen passiert? Und das ist, was mich jemand beschäftigt. Was hat der Israelit gemacht, wenn er vom Berg oben runtergekommen ist von Jerusalem und die Straße gegangen, da habe ich ihm nachgekommen und schon wieder hat der Frau Wüst gesagt, ah, oh, schon wieder. Hat das Lämmchen müssen umkehren, nach Jerusalem wieder die Hände auf das Köpfli legen, die Sünde bekennen, das Lämmchen an seine Stelle schlachten, Blut am Altar aufpriessen und der Priester hat ihm dürfen sagen, im Namen Gottes bist du frei. Ja, das war eine mühsame Sache. Und wie haben wir es heute? Wir wollen das nicht fahrlässig nehmen. Sofort, dass uns das bewusst wird, können wir zu Jesus kommen, können wir sagen, und so tritt er uns, weil er stellvertretend ständig zur Rechten Gottes für mich einsteht. Das ist der Jesus, der völlig da ist. Und so geht es darum, dass ich mit ihm in eine ganz lange Welt kommen. Er sagt, wer mein Fleisch nicht esst und mein Blut trinkt, der kann nicht mein Jünger sein. Die Juden haben genau gewusst, dass das nicht geht, darum da am Herr Jesus rumzuknappern an seinem Leib, sondern dass das ein Sprachwort ist um völlige Identifizierung. Haben wir heute noch so? Wo kann ich sagen, oh, schau dem, das ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Und sagen damit, du, das hat ihn völlig gepackt und das ist auswechselbar geworden bei ihm. Völlig intern. Und das meint Jesus. Fleisch essen, Blut trinken, völlige Identifikation. Und das hat Juden verstanden. Und darum haben sie gesagt, das ist eine harte Rede. Wer kann sie erfüllen? Da haben sie gemerkt, also wenn ich mein Ego frage, kommt dann noch manche Rebellion dazu. Ja, und dann wollen wir noch kurz zum Dritten gehen, aber sehr begleitende Erfahrung. Paulus schreibt an den Epheser, dass durch Christus, durch den Glauben in euren Herzen wohne, Epheser 3,17. Er braucht jedes Wort, das häusliche Wort von wohnen. Und das ist wichtig. Wir alle und auch ich wohnen nicht hier, ich bin hier. Wir sind da, aber das ist für eine abgrenzte Zeit von Minute und Stunde zu dem Gottesdienst, dann zum Plaudern. Draußen kann man jetzt sogar Kaffee nehmen. Wir sind da. Wenn ich wohne, müsste ich natürlich da schon anders einrichten. Ja, es gibt, wenn ich das so anschaue, schon eine Einzimmerwohnung. Aber ich komme das Bett hier her und das ist da und die grosse Bolzengruppe dahinter und. Dann würde ich wohnen, wenn ich mich hier richtig einrichten würde. Und auch bleiben. Und es auch benutzen. Und so ist es. Wir sollen nicht einfach an einem Ort sein, bei Jesus ein bisschen sein oder wieder anderweitig, sondern bei ihm wohnen. Oder besser gesagt, wie heißt das, Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Wo? Erstens durch den Glauben. Im Vertrauen auf Jesus. Das heißt immer wieder, was muss ich machen, dass das so kommt. Da kann man wirklich sagen, nichts anderes als da gesagt wird. Geh zu Jesus, glaub es, vertrau es, nimm es in Anspruch. Dass er wohne durch den Glauben und wo? In unsere Herzen. Das Herz ist ein Beschreib von der Personenmitte. Und was man nie hat ausgeführt mit Verstand, Wille und Gefühl. Das sind so die Bereiche, wo drinnen er möchte wohnen. Durch den Glauben. Und dann wird er in mein Haus kommen. Er wird ins Feuer kommen, wo er reingeladen wird. Und er wird ins Esszimmer kommen, wo man miteinander darf essen und dort, wo ich auch gestärkt werde, ins Wohnzimmer, dort, wo ich Gemeinschaft habe und Gott tue Ehre, loben und musizieren. Er kommt in meine Küche, wo Gaben sind, wo ich darf damit ernährt werden. Er kommt ins Büro, wo ich die Aufträge bekomme. Er kommt ins Schlafzimmer, wo ich neu gestärkt und ausgeruht und erfrischt werde. Und er kommt in die Vorratskammer, wo angeschrieben ist mit Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Das ist eine schöne Vorratskammer. Die Wohnung, da möchte Jesus wohnen. So, wie ich es jetzt beschrieben habe. Und in dieser Seite möchte er sich einhäuseln. und sich wirklich hineingeben. Und ich möchte herzlich einladen, kommt zu Jesus. Bittet der Heilige Geist, dass er in euer Leben kommt. Reinigt euch von allem Unreinen. Durch das Blut Jesu, das ist auch da. Und auch das ist ständig da. Dafür setzt sich dafür, sprecht ständig ein vor Gott. Und dann darf es hineingehen. Wir haben gesehen, Gott wohnt in uns Christen durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und er ist zweitens Gottes liebster Platz in uns. Und drittens eine stets begleitende Erfahrung, dass Christus wohne in unserem Herzen. Und dass ich der Herr und der Heilige Geist nicht in die Vorratskammer oder die Besenkammer absperre und sage, ja, er ist schon drin, ich habe ihn schon im Leben. Aber in der Besenkammer, die anderen schauen nicht. Nein, die Wohnung auf ist all sein Reich, das sich umgeben und fügen und leiten. Ich möchte ihn noch beten. Ja, Jesus, wenn wir sehen, wie du hast Leute verändert, wie Petrus und auch die Jünger sind andere Leute vor und nach Pfingsten. So wollen wir jetzt auch um nach Pfingsten beten, dass du wirklich in uns lebst, in uns Wohnung machst, uns ausfüllst, den Heiligen Geist ausgiessest. Dass wir voll werden des Geistes, wie es Epheser 5,18 sagt. Ja, wirke du das in uns und in jedem, der hier im Gottesdienst ist. Danke dir für die Gegenwart. Amen.